Ganz herzlich willkommen zum Kongress Neugeburt in deine wahre Essenz. Mein Name ist Margarete Florschütz und ich freue mich sehr, heute Robin Kaiser zu Gast zu haben und mit ihm ein Gespräch zu führen über das Thema, wie können wir Sicherheit in der Unsicherheit finden? Ja, Robin Kaiser studierte Psychologie und Philosophie in Berlin und erfuhr in jungen Jahren durch Meditation tiefe Einblicke in das schöpferische Wesen des menschlichen Bewusstseins. Seither befasst er sich mit vielen verschiedenen spirituellen, kosmologischen, aber auch psychologischen und gesellschaftskritischen Themen und hat bereits 5 Bücher in diesen Bereichen veröffentlicht. In seinem Wirken verbindet er Ansätze aus der westlichen Psychologie mit östlichen Weisheitslehren, um das schöpferische Potenzial im Menschen wieder zu erwecken. Seine Einsichten und Erkenntnisse über das ursprüngliche Wesen des Menschen und die verschiedenen Dimensionen der Schöpfung gibt er vertieft in seinen Seminaren und Trainings weiter. Ein Großteil der Inhalte sind über YouTube frei verfügbar. Robins Herzenswunsch ist es, die Menschen wieder an sich und ihr unbegrenztes Potenzial zu erinnern und sie zu einem neuen Miteinander auf Erden zu inspirieren. Ganz herzlich willkommen, lieber Robin. Es ist mir eine große Freude und Ehre, dich dabei zu haben.
Ja, danke dir. Danke.
Ja, wunderbar. Ja, du bist ja schon, wie ich gerade sagte, in jungen Jahren zur Meditation gekommen. Gab es da so einen Anlass, einen Schmerzpunkt, vielleicht auch ein Sehnen nach diesem ursprünglichen Selbst, was wir ja alle irgendwo bei der Geburt sind?
Ja, ich hatte schon früh das Gefühl, irgendwas ist sehr merkwürdig in dieser Welt. Irgendwas ist nicht so ganz in der Ordnung. Und da habe ich mir natürlich Fragen gestellt. Und überall, wo ich hingegangen bin und diese Fragen angebracht habe, habe ich nicht wirklich Antworten bekommen. Also ich habe es angefangen in der Wissenschaft, in der Naturwissenschaft, der Psychologie, dann später in der Philosophie, um dann einfach überall immer ähnliche größere Fragen über das Wesen, über das Menschsein an sich zu stellen. Und letztlich habe ich diese Fragen auf einer nichtsprachlichen Ebene während der Meditation wie in mir lösen können. Also ich kann nicht sagen, das ist die Antwort und jetzt deute ich da drauf und dann weiß jeder die Antwort, sondern es wurde in mir eine Bewusstseinsebene geöffnet, die seitdem auch nicht wieder verschlossen wurde, über die ich Zugang zu anderen Ebenen bekommen habe, wo diese Fragen dann beantwortet sind in diesem anderen Bewusstsein. Weil Fragen stellen tut ja nur das Bewusstsein, welches noch nicht weiß und noch nicht erkennt.
Ja, ganz genau. Nun ist es ja so, dass viele junge Menschen ja sich eher so im Außen orientieren und in die Disco gehen und Party machen. Also da braucht es, glaube ich, schon eine gute Portion auch Unterscheidungsfähigkeit, zu merken, was tut mir gut, was tut mir weniger gut, wo zieht es mich hin, und auch so diese essentiellen Fragen des Lebens sich schon in jungen Jahren zu stellen, dass ist für mich schon, dass da schon ein hohes Bewusstsein irgendwo da war.
Ja, das war tatsächlich gerade in den jungen Jahren ein ganz schönes Kontrastprogramm. Ich bin über viele Jahre lang in Berlin, so mitten in der Partyszene von Berlin, in ein Kloster gegangen. Am Ostkreuz war das. Da musste ich durch halb Berlin fahren und der Tag, wo wir immer den Klostertag hatten, war Samstag. Das heißt, ich habe einen Tag lang dort in einem kleinen buddhistischen Kloster meditiert, bin abends dann wieder mit der Bahn zurückgefahren und rings um mich herum natürlich die ganzen Partymenschen aus Berlin und dann wahrzunehmen, in welcher Schwingung ich gerade bin, durch Meditation in einer geöffneten Wahrnehmung und dann wahrzunehmen, was da um mich herum so los ist, das war schon ein ganz schön intensives Kontrastprogramm. Ja. Aber es hat mich einfach irgendwann so stark gerufen, dass ich diesen Ruf nicht mehr ignorieren oder auch nicht folgen kann. Also es war dann einfach ganz klar, das ist der Weg, dort geht es weiter und alles andere hat mich dann auch nicht mehr interessiert. Das war zum Teil auch ziemlich schwierig, weil ich dann gemerkt habe, ich war wie interessenlos ganz vielen irdischen, weltlichen Dingen gegenüber. Und so hat es mich auf den Weg gerufen.
Ja, das ist sehr spannend. Also ich bin ja in jungen Jahren, also so in deinem Alter, auch auf den Weg geführt worden. Eine Freundin nahm mich zur Meditation mit und das war so eine geführte Meditation und wir sollten so auf Stühlen sitzen. Und ich hatte so eine Unruhe in mir, dass ich kaum still sitzen konnte. Und nachdem ich das eine Weile gemacht hatte, kam ich auf die Idee, etwas mit dem Körper zu machen. Also es gibt ja für Meditation, glaube ich, verschiedene Zugänge. Und dann sah ich in so einer Schaufensterausstellung das Wort Yoga und da dachte ich, ach Yoga, vielleicht ist ja Yoga was für mich. Und so kam ich zum Yoga und meditierte da auch ganz viel. Also habe mich dann auch gleich zur Meditation angemeldet. Und ja, durch das Yoga erfuhr ich, also dass ich wieder mehr bei mir zentriert bin und bei mir ankomme. Und ich habe dann das auch so wahrgenommen, wenn ich nach Hause gefahren bin, diese Unruhe um mich herum, da dachte ich immer, ja, irgendwie fehlt da was in unserer Welt. Nun ist es ja nicht für alle Menschen, dass die sich nach innen wenden wollen. Also die meisten Menschen orientieren sich ja tatsächlich im Außen und versuchen irgendwo was im Außen zu finden, was ihnen ein Gefühl des Glücks oder der Zufriedenheit gibt und merken aber nicht, dass das da irgendwo nicht zu finden ist. Was würdest du sagen, was würde denn ja den Menschen helfen, sich wieder darauf zu besinnen, dass nämlich alles im Innern zu finden ist?
Ja, also ich würde sagen, das Leben macht das schon. Das Leben zeigt uns schon früher oder später, dass die Sicherheit und die Glücksquelle nicht im Außen zu finden ist. Also vielleicht braucht es eine Enttäuschung, vielleicht braucht es aber auch 100 Enttäuschungen auf dem Lebensweg, bis man sich irgendwann von dem abwendet und sucht, wo denn wirklich wahrhaftiges Glück herkommt. Und ich möchte nicht sagen, dass es in der Welt keine Freuden zu finden gibt. Aber wenn ich in mir meine innere Glückseligkeit, also das innere wahrhaftige Wesen unterdrücke, dann ist alles, was ich in der Welt suche, eine Kompensation. Und da kann mich nie etwas wirklich erfüllen, egal wie reich ich werde, egal wie erfolgreich ich bin, egal wie schön ich bin. In der Welt die Anerkennung für irgendetwas Äußeres zu suchen oder zu finden, wird das Loch, was in mir ist, was ich eigentlich zu füllen habe mit dem, was ich wirklich bin, dieses Loch wird nie gestopft werden können. Und da gibt es halt einfach Lebensskripts, möchte ich sagen, wo die Seele uns immer wieder darauf hinweist, durch Enttäuschungen, durch Verlust, durch Trennungen, dass das, wonach wir bisher gesucht haben, in der Art, wie wir es gesucht haben, dort nicht zu finden ist. Und dann ist einfach immer nur die Botschaft, kehre um, kehre heim, bring dein Bewusstsein wieder nach innen.
Ja, das hast du wunderbar auf den Punkt gebracht, ja. Und es ist ja auch, denke ich, so, also du hast ja gesagt, du hast dieses schöpferische Potenzial in dir wieder gefunden durch die Meditation. Würdest du sagen, dass dieses schöpferische Potenzial auch was damit zu tun hat, mit so unserem wahren Wesenskern, mit der Essenz unserer Seele?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja Schöpferwesen. Wir sind ja im Wesentlichen unbegrenztes, ewiges Schöpfungspotenzial als Bewusstsein, als formloses Bewusstsein. Und das ist etwas, was sich im Laufe einer ganz langen Periode beigebracht hat, dass es diese Form ist, dieser Mensch ist, dieser Körper ist. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, dass sich das eine unbegrenzte universelle Bewusstsein selbst beigebracht hat, dass es dieser Mensch auf dieser Erde ist, welches hier gerade auf diesem Stuhl sitzt. Und das hat es aber mit einem allmächtigen Geist gemacht. Und die schöpferische Fähigkeit dieses Geistes ist so groß, dass sich das Göttliche so gut verkleiden kann, dass es irgendwann glaubt, es sei ein Mensch mit einem begrenzten Bewusstsein. Und das zu erkennen und dahinter zu schauen, ist wirklich immer wieder große Freude, weil ein uraltes Spiel, eine uralte Maya dadurch enttarnt wird.
Ja, doch bis der Mensch dahin kommt, ist es, glaube ich, schon ein ganz schön langer oder manchmal auch kurzer Weg, weil aus meiner Erfahrung anfangs, wo ich begonnen habe, da war erstmal Leere, da war erstmal Dunkelheit, da war erstmal Unruhe, da waren erstmal Emotionen und die ganze Bandbreite, die, wenn man nach innen geht, ja auch erstmal sich offenbart und an die Oberfläche kommt.
Ja.
Und was würdest du sagen, was würde Menschen da helfen, wenn sie damit konfrontiert sind und ja, so ein bisschen auch sie Entsetzen packt, oh Gott, das sieht ja alles gar nicht so toll aus und sich dann wieder abwenden und noch gar nicht so diesen Schatz im Inneren entdecken oder finden, der ja da wirklich zu finden ist.
Das ist ein wichtiger Hinweis, den du da gerade gibst. Das Erste, was wir nämlich auf der Rückreise nach innen wiederentdecken, sind all die Abgespaltenen, all die Unterdrückten, all die Aspekte, die wir nicht sehen wollten. All das kommt wieder ans Tageslicht des Bewusstseins. Und da durchzuhalten, da die Kontinuität zu bewahren, die Ausdauer zu haben, durch diese Schichten durchzugehen, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es manchmal viel Anstrengung kostet, wirklich durch den eigenen Schatten durchzugehen und sich damit zu konfrontieren. Die Reise lohnt sich, weil dahinter wartet das Licht, das wir sind. Aber erstmal wird uns natürlich unser eigener Schatten begegnen, wenn wir nach innen gehen. Das ist das, wo die meisten Menschen bereits schon nach der ersten oder zweiten Meditation zurückschrecken und mitbekommen, ach, ich kriege das sowieso nicht hin mit der Gedankenstille. Es wird sogar eher noch schlimmer, wenn ich mich hinsetze und in die Stille gehe. Ja, weil man es dann erst wirklich wahrnimmt. Wenn man in einem hektischen Alltag ist, sich ständig mit was beschäftigt, kriegt man das Chaos und den Müll, der da oben stattfindet, zwischen den Ohren überhaupt nicht mit. Und erst wenn man sich wieder die Auszeiten gönnt, zur Ruhe kommt, dann bekommt man erst mal mit, wie sehr der schöpferische Geist außer Kontrolle geraten ist und wie viele Gedanken im Oberstübchen kursieren, die eigentlich nicht das höchste Wohl von mir und allen repräsentieren.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Nun gibt es ja, wie wir schon mal besprochen hatten, verschiedene Zugänge. Würdest du in so einem Fall den Menschen empfehlen, ja, weil der Körper ist ja letztendlich der Vermittler zwischen der Seele und dem Geist. Was kann der Mensch machen, wenn er mit all diesen Schattenthemen konfrontiert ist und es einfach nicht aushält und ja, keine Möglichkeit sieht, da weiterzumachen, sich wieder abwendet, sich wieder mit Ersatzbefriedigungen oder mit zu viel Arbeiten, zu viel, was weiß ich, sich mit anderen Themen einfach ablenkt und beschäftigt und ja,
Ja.
darin eigentlich wieder verloren geht.
Ja, es kann natürlich sein, dass der Körper, gerade wenn Traumatisierungen vorliegen, eine hohe negative emotionale Ladung hat. Das heißt, wenn ganz viele Schattenthemen da sind, die im Körper eingespeichert sind durch Erinnerungen, die vielleicht auch über dieses Leben hinausgehen, dann ist es manchmal in manchen Fällen zu extrem oder konfrontativ, direkt in die Stille zu gehen und mit Sitzmeditation anzufangen. Das Erste, was ich da empfehlen würde, ist wirklich den Körper auszupowern, zu erschöpfen, laufen zu gehen, Sport zu machen, sich zu bewegen, schwimmen zu gehen, mit dem Wasser in Kontakt zu kommen, dass über die körperliche Bewegung die negative emotionale Ladung erstmal bis zu einem gewissen Grad entladen werden kann. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, nachdem ich den Körper bewegt habe, und Yoga ist ja auch eine Möglichkeit, das vergessen manche in der westlichen Kultur, dass es eigentlich nur eine Vorbereitung auf die Meditation ist. Und da zu schauen, ob ich jetzt über Yoga, über Dehnen, über Sport, über Laufen oder Ähnliches erstmal den Körper in einen Zustand bringe, wo Stille im Geist möglich ist. Das kann sein, dass entsprechende Vorbereitungen da wichtig und richtig sind.
Ja, so war das bei mir auch. Ich habe dann sehr viel Yoga gemacht und habe einfach gemerkt, dass mir das sehr gut tut, zur Ruhe zu kommen. Also Yoga war für mich die beste Therapie schlechthin.
Ja.
Weil ich so viel emotional Verdrängtes auch aus meiner Kindheit in mir hatte. Und das wollte ich ja irgendwo befreit werden, irgendwo musste das ja hin. Und so war für mich Yoga die beste Therapie oder Medizin, wenn man so will.
Ja.
Genau. Ja, und so geht es natürlich Schritt für Schritt weiter. Und ich habe so gemerkt, dass sich vieles gelöst hat also im Laufe der Jahre. Und die letzten Jahre war ich dann auch wieder mit so vielen Themen konfrontiert, die ich schon längst dachte, die habe ich schon überwunden, und plötzlich verflixt, wo kommt das jetzt wieder her? ist dieser Prozess der Bewusstwerdung immer so in gewissen Etappen, dass es immer so wie eine Spirale, eine Rundung höher geht und tiefer geht und sich mehr und mehr befreit? Wie nimmst du das wahr oder wie war das bei dir auch?
Ja, es sind auf jeden Fall Zyklen, die sich wiederholen und, wie du richtig gesagt hast, spiralförmige Zyklen. Also das heißt, man hat vielleicht ein Lebensthema und dann kommt man in einem Zyklus einmal an diesem Lebensthema vorbei. Dann hat man ein Stück gelöst, dann kommt eine nächsthöhere Spirale und kommt in dieser Spirale nochmal an diesem Thema vorbei und dann nochmal und nochmal. Aber jedes Mal in einer etwas sanftereren Form, könnte man sagen, einer etwas leichteren Form, weil man schon das Rüstzeug hat, um damit auch wirklich umzugehen. Aber nach meiner Wahrnehmung und in meinen Erfahrungen ist es auch so, dass ich immer wieder Themen serviert bekomme, wo ich schon längst gedacht hätte, die wären vom Tablett. Und das ist manchmal so ein bisschen frustrierend oder demotivierend, aber da nicht aufzugeben, sondern zu schauen, okay, warte mal, lass mich erinnern, vor 2 Jahren hatte ich das gleiche Thema dort mit diesem Menschen schon mal. Und wenn ich jetzt vergleiche, wo ich heute bin und wie ich heute auf diese Dinge schaue, mit dem, wer ich vor 2 Jahren gewesen bin, da ist schon ein Riesenunterschied. Und wenn ich das erkennen kann, welche Strecke ich bereits gegangen bin, dann ist das wieder auch Motivation für den Weg.
Ja, das sehe ich auch so, dass ja, also ich kann mir nicht vorstellen, wieder 20 zu sein und wieder von vorne diesen ganzen weiten Weg wieder zu gehen. Also da bin ich wirklich in meinem Leben sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit und auch Chance hatte, an meinen Themen zu arbeiten und einfach voranzukommen. Auch wenn ich längst noch nicht da angekommen bin, wo ich sehr gerne angekommen wäre. So geht es doch immer Stückchen für Stückchen weiter. Ja, bei dir ist ja damals auch eine sehr große Öffnung passiert, also dass du so Zugang bekommen hast zu diesem Wissen, also dass man einfach nicht in Büchern findet, sondern dass dir dieses Wissen wieder gegeben wurde, diese Rückerinnerung. Wie war das damals für dich, wo dieses ganze Wissen sozusagen in dich einströmte?
Ja, am Anfang war es schon eine Überforderung. Also es war sehr, sehr emotional. Es waren viele ganz stark emotionale Prozesse, die lange, lange Zeit Verarbeitung brauchten. Also ich hatte das etwa 1,5 Jahre lang, dass ich in einem Zustand war, der ganz, ganz anders ist als ein normales Bewusstsein. Also ich hatte wirklich keine normalen Empfindungen oder Gefühle, wie man es hier auf dieser Erde als Mensch hat, sondern es war wie ein Bewusstseinsraum, so, wo sich 1,5 Jahre lang nichts veränderte. Es war wirklich, es war kein innerer Ausschlag in keine Richtung. Es war die ganze Zeit in einem Bewusstsein verankert. Und das war zu dieser Zeit irgendwie dadurch, dass ich viel meditiert habe und mich auch ziemlich zurückgezogen habe aus vielen weltlichen Geschichten, konnte ich damit umgehen. Und dennoch, als ich da wieder rausgeflogen bin, nach 1,5 Jahren etwa, da fing es dann richtig an, weil dann ging es im zweiten Schritt darum, das wirklich auch auf die Erde zu bringen. Im ersten Schritt war es tatsächlich so, dass ich mit meinem Bewusstsein einfach komplett rausgekickt wurde, könnte man fast sagen, rausgeschleudert wurde aus dem irdischen Bewusstseinsfeld in ein hohes kosmisches Bewusstsein, in dem ich dann über diese Zeit lang da drin gewesen bin. Und als ich dann wieder zurückgekehrt bin mit dem Bewusstsein in den physischen Körper, wo dann Erdung auch wieder eine wichtigere Rolle gespielt hat, da habe ich erstmal mitbekommen, wie schwierig es ist, diese hohen Einsichten und Erkenntnisse und Schwingungen wirklich hierher zu bringen und den physischen Körper damit zu durchlichten. Und ich würde sagen, dieser Prozess währt bis zum heutigen Tag an. Also, das ist zwar schon viele, viele Jahre her und dennoch gibt es immer noch mehr, was integriert werden möchte. Und eines der wichtigsten Themen, die mich seither auch ganz stark begleiten, ist die Reinigung. Reinigung auf geistiger Ebene, auf mentaler Ebene, Gedankenreinigung, auf emotionaler Ebene und auch auf physischer Ebene. Das ist einfach der physische Körper und die anliegenden emotionalen und mental Körper so gereinigt sind, damit das Licht eines höheren Bewusstseins Einzug halten kann. Und das ist wirklich etwas, das mein Leben mit beschäftigt.
Ja. Dann kann ich mir vorstellen, dass diese Aussage, wenn man da wirklich in so höhere Bewusstseinsebenen kommt und dass es für viele Menschen ja gewisse Ängste auch antriggert, will ich denn das? Ich bleib doch lieber hier. Und vor allem, wenn man dann auch so weit ist, der normale Mensch muss ja irgendwo im Alltag funktionieren. Er muss zur Arbeit gehen, er muss sein Geld verdienen, er muss sich um die Kinder vielleicht kümmern. Wie schafft man das? Ich meine, ja, man muss vielleicht das Glück haben, dass man in einer Familie eingebettet ist oder auch den Wohlstand an der Seite haben, dass man sich das einfach leisten und erlauben kann.
Ja, wobei ich sagen würde, dass in dem, was du gerade geteilt hast, ganz viele sozialgesellschaftliche Programme implizit mit drin sind. Uns wird erzählt, man muss sein Brot erwerben, man muss für hart für sein Geld arbeiten, man muss diese oder jene Stellung, man darf nicht obdachlos sein, man darf nicht das, ne? Also es wird ganz, ganz viel impliziert, wie das Leben sein sollte, was gut und richtig wäre. Aber wenn ich mir mal angucke, wie wir früher als Mensch auf dieser Erde gelebt haben, einfach umherwandernd mit unseren 7 Sachen und vielleicht eher das wahre Sein realisierend, das göttliche Bewusstsein im eigenen Bewusstsein erkennt, als in der Art, wie wir gegenwärtig in unseren Häusern in Wohnhaft sind. Also wirklich wie inhaftiert in unseren eigenen 4 Wänden festhängen. Also dann stelle ich mir einfach die Frage, inwiefern dieses standardtypische Lebenskonzept und Modell nicht auch Teil einer Agenda ist, die uns im Bewusstsein unterdrücken möchte vielleicht. Also dort sich die Ängste angucken und zu sagen, Was ist mir gerade das Wichtigste? Ist es mir das Wichtigste, eine Karriereleiter hochzuklettern und irgendwie besonders sicher, todsicher ans Grab zu kommen mit hunderten Versicherungen? Und also da muss jeder halt für sich schauen. Wenn man schon eine Familie gegründet hat, hat man natürlich gewisse Verantwortung. Das möchte ich nicht wegschieben. Und dennoch ist es immer möglich. Also wenn ich mir die Geschichte eines Buddhas anschaue, der hatte auch eine Familie, der hatte Frau und Kind und hat denen gesagt, das Beste, das Liebevollste, was ich tun kann, ist euch zu verlassen. Und er ist dann in den Wald gegangen und ist ein Asket geworden, um Tod, Leid und Krankheit zu überwinden. Die Frau war in dem Moment überhaupt nicht glücklich über seine Entscheidung. Die ist zur Furie geworden. So steht es in den Suttas, in den Geschichten über Siddhartha Gautama, den Buddha. Und das ist einfach etwas, der war konsequent. Da war der Ruf so da, dass es ihm egal war, was er bisher aufgebaut hat in seinem Leben. Er wusste, das war sein Weg und das ist sein Ruf. Und er hatte auch keine Angst. Und das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt tausende Beispiele von Menschen, die ihrem Ruf gefolgt sind, egal wie widrig die Umstände gewesen sind. Und da einfach zu schauen, wo stehen wir? Und es kommt alles kommt darauf an, wie sehr wir Sachen priorisieren. Wenn wir die Bewusstwerdung wieder an oberste Stelle setzen, wenn wir die Befreiung von uns, dem, was wir wirklich als göttlichen Kern in uns tragen, wenn wir das wieder an die oberste Stelle setzen und alles andere in den Dienst dazu stellen, dann werden wir bestimmt keinen Job machen, wo es nur um den reinen Broterwerb geht. Dann werden wir immer gucken, wie sehr dient mein Beruf meiner höheren Berufung zum Beispiel. Und so kann sich das gesamte Leben transformieren und ausrichten.
Ja, du hast da ein sehr wichtiges Thema angesprochen, das nämlich in unserer Gesellschaft uns allen einsuggeriert wird, du musst eine Ausbildung machen, du musst studieren, du musst einen Job haben, also all diese Dinge zu tun, die uns irgendwo eine Sicherheit oder eine Lebensfähigkeit hier auf dieser Erde ermöglichen. Und viele Menschen folgen ja auch genau diesem Plan und wagen es nicht, ein Schrittchen auszubrechen aus diesem Plan. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich habe auch diesem Plan gefolgt bis zu einem gewissen Grad. Ich hatte eine gute, sichere Stelle im öffentlichen Dienst in Berlin. Und durch Yoga und Meditation habe ich so viel Kraft bekommen, dass mich diese Kräfte regelrecht daraus katapultiert haben. Und ich wollte dann Yoga und all das, was ich erfahren habe, was mir so geholfen hat, weitergeben. Und als ich dann gekündigt hatte, stand ich wirklich da vor dem Nichts, wirklich vor dem Nichts, keine finanziellen Rücklagen, hatte noch einen Kredit zu laufen. Und da hieß es dann wirklich, ja, und was jetzt? Und ich habe damals festgestellt, dass das Leben mich einfach trägt, dass es eine Illusion ist, an etwas festzuhalten. Und klar gab es da viele Ängste, wie geht es jetzt weiter? Ich habe überhaupt kein Geld und wie schaffe ich das jetzt? Und immer wenn ich mich hingesetzt habe zur Meditation und manchmal den Kopf voller Sorgen und Probleme, wie geht es jetzt weiter, plötzlich kam eine Lösung daher und dann ging es wieder einen Schritt weiter. Also ich habe diese Erfahrung gemacht, dass man in so einer Unsicherheit, wo man nicht weiß, was kommt als nächstes, irgendwo auch, wenn man nach innen geht, Sicherheit finden kann. Und das war für mich eine Erfahrung, die mir wirklich auch gezeigt hat, dass das Leben wirklich für jeden Menschen ist und hält und trägt.
Ja, so schön. Möge
Genau.
es ganz viele Menschen dazu inspirieren, diesen Schritt auch gleich zu tun, ne? Ihn auch zu gehen. Weil Du bist nicht alleine mit dem. Ganz viele Menschen, die diesen Schritt wagen, kriegen mit, sie werden getragen vom Leben. Ne? Wer wirklich sich in den Dienst stellt, da ist eine Kraft, die führt und lenkt. Ja.
Genau. Und ich kann mir vorstellen, dass die nächsten Jahre ja durch die Schwingungserhöhung, durch die Energien, die jetzt hier auch aus dem Kosmos und auch von Mutter Erde in uns einströmen, natürlich zu einer gewaltigen Veränderung noch führen werden. Ja, und dass das bei vielen Menschen sehr viel Ängste und Unsicherheiten auslöst. Wie siehst du das und was brauchen die Menschen in dieser Zeit des großen Wandels, wo es in eine neue Ära sozusagen, in ein neues Bewusstsein oder was viele sagen, in das goldene Zeitalter geht?
Ja, es geht natürlich erst einmal, die Sicherheit im Innen zu finden und Vertrauen zu haben auf das, was kommt. Die Widerstände loszulassen und wirklich erstmal mit dem zu gehen, was das Herz einem sagt. Also diese ganzen Ängste, die wir einkonditioniert bekommen haben, die ganzen Unsicherheiten, die ganzen Begierden, die wir haben aus dem getrennten Bewusstsein, die sich ganz genau anzuschauen und sich zu fragen, ist es wirklich das, was ich leben möchte? Möchte ich wirklich in meiner Komfortzone vor mich hinsterben oder bin ich bereit, da auszutreten? Weil das Leben, was wir gerade führen, gegenwärtig, das ist überhaupt nicht das, wie Leben gedacht ist. Dieses Leben im Sicherheitsbereich, in dem alten, behaglichen Nest, wo alles sozusagen überschaubar, sicher, gebärmutterartig uns alles zur Verfügung gestellt wird, das ist nicht Leben. Leben ist jeden Tag ein Stück mehr über sich hinauszuwachsen, jeden Tag mit dem Bewusstsein etwas Neues zu erfahren, etwas Abenteuerliches, schöpferisch, Kreatives zu erleben. Na, das ist da, wo Leben beginnt. Aber dann ganz konsequent auch immer wieder diesen Schritt über den eigenen Komfortbereich hinauszutreten, im Vertrauen, es wird das Richtige kommen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element für die neue Zeit, weil alles andere löst sich gerade auf. Alles andere hat nicht mehr den Bestand, gibt nicht mehr den Halt, den es früher vielleicht noch gegeben hat. Und das ist etwas, wo ja Flexibilität eine ganz hohe Tugend der Stunde ist, wo Anpassungsfähigkeit und auch dieses innere geführt werden ganz, ganz wichtig ist, um gut durch diese Wandlungszeit durchzukommen. Ja.
Ja, und immer wenn wir einen Schritt rausgehen aus der Komfortzone und ja, liebgewordene Dinge, materielle Dinge oder auch Menschen loslassen müssen, dann fühlt es sich ja so ein bisschen an wie Sterben. Und ja, und ich denke, dass das für viele Menschen die Angst vor allem auch vor dem Tod antriggert. In dieses Nichts hineinzufallen, ja, nicht zu wissen, wie geht es weiter. Und ja, und wie würdest du sagen, kann man damit umgehen? Weil letztendlich ist es ja diese Urangst. Aber wir kommen ja in dieses Leben und wissen ja auch nicht, was uns hier geboten wird, ob wir gut durchkommen. Und und dieser Loslassprozess auch, der setzt ja dann auch wiederum auch Kräfte frei. Oder wie würdest du das beschreiben oder sehen?
Ja, also erstmal möchte ich sagen, uns kann ja hier nichts passieren, egal was wir tun oder lassen, uns kann hier auf dieser Welt nichts passieren. Wir können die höheren Teile unserer selbst, unser hohes Bewusstsein, wir können das weder zerstören, noch irgendwie können wir dem schaden oder ähnliches. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass wir den physischen Aspekt unserer selbst verlieren, dass der Schaden nimmt, dass wir Schmerzen leiden, aber mehr auch nicht. Uns kann letztendlich nichts passieren. Wir sind immer ewige Wesen gewesen. Und natürlich ist das, was du angesprochen hast, der Loslassprozess, der spirituelle Verwirklichungsprozess, ein Sterbeprozess. Und die Frage ist immer, was möchte denn sterben? Es möchte die falsche Identität sterben, die Ego-Identität, das getrennte Bewusstsein. Das ist das, was stirbt, gerade jetzt, individuell und zunehmend auch kollektiv. Und das ist natürlich, wenn man daran festhält, etwas sehr Schmerzhaftes, weil man nicht mehr weiß, wer man ist, weil man keine Sicherheitsanker mehr in seinen Identitätsstrukturen hat, weil man das Gefühl hat, alte Dinge, die vorher noch Wert hatten, lösen sich auf. Also es fühlt sich wirklich so an, als ob man sterben würde. Aber eigentlich schält sich nur die äußerste Schicht der alten, verstaubten Persönlichkeit ab und eine neue Schicht tritt heraus, tritt zum Vorschein. Und das ist etwas, was man auch ganz bewusst zielgerichtet machen kann in den Meditationen, zu sagen, ich sterbe in ein höheres Bewusstsein hinein. Ich sterbe in das göttliche Bewusstsein hinein. Ich übergebe mich voll und ganz. Ich gebe mein Leben wieder in die Hand einer höheren Kraft. Und das ganz bewusst zu machen, ganz bewusst von seinem eigenen Leben, was noch nie unser eigenes Leben gewesen ist, loszulassen und es wieder ins Vertrauen, in die Arme des Göttlichen zu legen. Das ist für das getrennte Bewusstsein ein Sterbeprozess, aber für das, was wir wirklich sind, ist es der Prozess der Neugeburt, der Geburt im Lichte. Und da haben ganz viele Mystiker immer schon drüber gesprochen, die zweite Geburt. Und das ist etwas, was in dieser Zeit kollektiv geschehen wird auf dieser Erde. Eine kollektive Neugeburt.
Genau, sehr, sehr schön. Ja, deswegen auch mein Kongress mit diesem Titel. Ich war das letzte Jahr auch viel mit diesem Thema konfrontiert. In meiner Kindheit war ich oft mit dem Tod konfrontiert, in meinem Elternhaus und auch, wo ich herkomme, wurden die Toten in einem offenen Leichenwagen durch das Dorf gefahren. Und das hat so viele Ängste in mir ausgelöst. Und als ich anfing, so als Erwachsene mich damit zu beschäftigen und auch mit der Meditation und auch so Bücher wie Leben nach dem Tod zu lesen, klar gibt einem das erstmal so ein bisschen eine Beruhigung, aber das zu erfahren, dass man wirklich ja, im Leben gehalten wird, wenn man Dinge loslässt, es geht immer weiter, es geht immer weiter und da hineinzuwachsen, so Schritt für Schritt auch in diese Neugeburt. Ne? Ja, das ist, das gibt dann wiederum so einen Halt und auch, auch eine Sicherheit. Ich kann zwar noch nicht sehen, wie du vorhin gesagt hast, dass ich so ein unendliches Wesen bin zwischen Raum und Zeit, immer und ewig. so weit bin ich noch nicht, aber schon ganz gut in meinem Prozess da hineinzuwachsen.
Es ist ja wichtig als Ausrichtung, das immer wieder innerlich sich das als Ziel zu setzen und da sich hinein zu ergeben, den Widerstand aufzulösen, in die Hingabe zu kommen. Und Erfahrungen stellen sich einfach immer mehr ein. Ich bin mir sicher, du hast diesen Zustand auch einmal erfahren. Und jetzt ruft dein gesamtes Wesen wieder danach, in diese Erfahrung hineinzukommen, das Vergessen wieder aufzulösen. Das ist ja die Sehnsucht, die wir in uns tragen, in diesen Urzustand wieder heimzukehren, wieder zurückzukehren. Und wir alle, also es gibt kein Wesen, in Raum und Zeit in der gesamten Schöpfung, welches diesen Zustand noch nie erfahren hat. Nur bei manchen Wesen ist es einfach lange her. Wir sind ja aus diesem Urzustand geboren. Wir kommen alle daraus. Selbst das dunkelste Wesen, was am tiefsten in Vergessenheit ist, ist aus diesem Zustand entsprungen. Und dadurch kennt es diesen Zustand irgendwo unter all diesen Schichten und Widerständen auch in sich. Und da kann man einfach schauen, wie lege ich diesen Urzustand Schicht für Schicht, Stück für Stück wieder in mir frei, damit ich zurückkehren kann.
Sehr, sehr schön. Ja, unser ursprüngliches Sein ist einfach unbegrenzt und sich darauf zu besinnen und sich auszurichten, dass ja, weil letztendlich wir haben nicht die Macht zwischen Leben und Tod zu bestimmen und können uns nur dem hingeben und ergeben und vertrauen, dass alles so wie es kommt genau richtig ist. Ja, sehr schön. Ja, lieber Robin, wir sind jetzt schon ein bisschen mit der Zeit fortgeschritten, wobei ich über dieses Thema noch ewig mit dir sprechen könnte. Es wirft natürlich immer wieder auch neue Fragen auf, aber wir sind jetzt, glaube ich, schon so an einem Punkt angekommen, wo die Dinge für mich jetzt so auch recht klar sind, wo die Reise für uns alle jetzt in der neuen Zeit hingeht. Altes, Überholtes loszulassen und einfach uns hinzugeben und zu vertrauen, dass die göttlichen Kräfte für uns alle da sind und uns halten und durchs Leben führen. Was würdest du den Menschen noch in dieser Zeit des großen Bewusstseinswandels noch mitgeben? Was wäre noch wichtig für die Menschen zu wissen? Ja, gerade auch Menschen, die noch sehr am Anfang stehen oder ja, wo auch immer auf dem Weg noch sind und Unterstützung brauchen. Und wie können wir die Menschen auch unterstützen?
Ich fände es noch wichtig zu ergänzen und anzumerken von dem, was du gerade gesagt hast, dass wir ja auch diese göttlichen Wesen sind. Es ist ja nichts Getrenntes von uns. Es ist nichts Fremdes, was dort lenkt und führt von einer höheren Bewusstseinsebene. Es sind wir selbst auf einer anderen Schwingungsebene. Das Göttliche sind wir. Es ist das, was wir alle sind, als eins. Und da finde ich es so wichtig, für das Ego, für das getrennte Bewusstsein braucht es Demut, braucht es Hingabe, braucht es auch immer wieder diesen Prozess von zeige du mir und dein Wille geschehe. Das ist für das getrennte Bewusstsein ganz wichtig, dass er das lernt. Wenn das aber aufgelöst ist, dann braucht es das auch nicht mehr, weil dann erkannt wird, der Vater und ich sind eins. Es gibt nur ein universelles göttliches Bewusstsein. Und dann fallen all die Techniken und Methoden, um in dieses Bewusstsein zu kommen, auch wieder weg. Also das ist einfach wichtig, immer wieder zu schauen, von wo aus sprechen wir gerade. Und für diejenigen, die sich gerade ganz neu und frisch drauf einlassen, diesen Weg zu gehen oder einen neuen Weg zu gehen, würde ich immer empfehlen, Ausschau zu halten, wo habe ich gerade am meisten Resonanz, zu welcher Tradition, zu welchem Lehrer, zu welcher, also etwas, was schon etabliert ist, etwas, was schon einen Weg aufzeigt. Und dann zu gucken, was wird dort verkörpert, was wird dort vermittelt? Und wie kann ich so genau beobachten, dass ich die Eigenschaften und Fähigkeiten und letztlich diesen Bewusstseinszustand, es geht ja nur um einen Seinszustand letztlich, wie kriege ich den übertragen? Und da gibt es ganz, ganz viele Methoden, um dahin zu kommen, in ganz viele Richtungen. Und letztlich darf jeder auf seine eigene Resonanz horchen, wo es einen hinruft. Also ich sehe es immer so, dass es so wie niedrigschwellige Einstiegshürden gibt, die eher dann Breiten wirksamer sind, wie zum Beispiel die ganze Persönlichkeitsentwicklungsszene. Erschaffe dir dein Leben, manifestiere dir deine Traumvilla. So, das ist so ein bisschen breitenwirksamer für die ersten Schritte auf dem Weg. Und dann irgendwann wird es tiefer und tiefer und tiefer. Und dann irgendwann erkennt man, okay, es geht wirklich nur noch darum, das Bewusstsein heimzubringen in den allgöttlichen Geist. Und da kommen dann wieder andere Sachen in den Resonanzbereich.
Ja, sehr schön, lieber Robin. Und wir Menschen sind ja keine Einzelwesen und so dürfen wir uns alle auch Unterstützung holen, wenn wir einfach nicht weiter wissen, nicht weiterkommen. Und deine Webseite verlinke ich hier auch unter dem Interview, sodass die Menschen dich finden können. Und auf YouTube gibt es ja auch ganz viel von dir, wenn man da einfach nach deinem Namen sucht. Da kann man sehr schöne Meditationen finden. Herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch, lieber Robin.
Ich danke dir.